tauchen wir ein ins Archiv.
Hallo zusammen, hier ist Zentralamerika-Info. Im Studio sind Monika und Martina. In der heutigen ersten Sendung zur Frauensolidarität versuchen wir zwei Sachen ein bisschen einzurahmen. Einerseits möchten wir einen Abriss über die Entwicklung von der FSLN-Frauenorganisation am LAE geben, über ihre Forderungen, über ihre Arbeit. Da werden einige Bemerkungen einflüssen bezüglich der Rezeption von ihrer Politik hier in der Schweiz, genau gesagt der Rezeption von der Amlaue-Politik auf der Frauenseite im GORIOS, der ZDOT-Zeitschrift der Komitees, der Schweizer Komitees. Andererseits, wenn wir am Beispiel von den Landarbeiterinnen und Bäuerinnen in Nicaragua, wobei die natürlich nicht repräsentativ sind für alle Frauen in Nicaragua, die Situation der Frauen dort und ihre spezifischen Probleme darstellen.
Die Sendung ist zu verstehen als erster Teil von einer dreiteiligen Serie zu Frauen in Nicaragua, aber eben auch zu Frauen da. Es soll einerseits auch in der zweiten Sendung dann nochmal genauer um die AMLAE gehen, die Frauenorganisation in Nicaragua, und unsere Kritik daran, beziehungsweise auch die internen Auseinandersetzungen in der AMLAE. Das werden wir versuchen, in der nächsten Sendung genauer rauszuschälen. In der dritten Sendung dann soll es vor allem darum gehen, ein Gespräch geben mit Frauen, die bisher oder früher Zentralamerika oder Nicaragua Solidaritätsarbeit geleistet haben als Frauen, also das Frauenkomitee zum Beispiel, das es da gegeben hat in Zürich, warum sie das jetzt nicht mehr machen oder was eben auch könnten Perspektiven sein von so einer Arbeit, warum man das könnte oder müsste weiterführen. Das sind die drei Sendungen, der Zyklus, den wir jetzt anfangen heute mit, jeweils am Montagabend von 8 bis 9, alle zwei Wochen, und die Wiederholungen könnt ihr uns hören am Freitag drauf, am Freitagmorgen von 10 bis 11.
Jetzt also zuerst zu der AMLAE, der Asociación de Mujeres Nicaragüenses, Luisa Armanda Espinosa. Sie ist benannt, die Organisation, nach einer Kompaniere, die im Kampf gegen die Guardia Nacional unter dem Somoza gefallen ist. Aus der Zeit vor dem Triumph stammen auch die Wurzeln von der AMLAE. Die Organisation Asociación de Mujeres ante la Problemática Nacional, die Vereinigung der Frauen vor einem nationalen Problem, womit die somozistische Regierung gemeint ist. Das sind die Wurzeln von der AMLAE. 1979 ist die Organisation als AMLAE umbenannt wurde und integriert wurde als Massenorganisation in die FSLN. 1979, am Tag des Triumphs, hat die FSLN sofort folgende Rechte und Bedingungen der Frauen eingeführt: Gleichberechtigung vor dem Gesetz, nicht für Kommerzialisierung der Frau und gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Im August dann auch noch die bedingungslose Gleichstellung von allen Bürgerinnen und der Anspruch auf Mutterschaftsurlaub. Ebenso ist gesetzlich verboten worden die Prostitution. Die AMLAE definiert ihre Ziele folgendermaßen: Verteidigung von der Revolution, Zivilverteidigung, Erhöhung von der Produktion auf dem Land wie in der Stadt. Das sind die drei Ziele, die sie allem voranstellt. Sie sagt dann auch, dass eine Veränderung von der Situation von der Frau nur durch die wirtschaftlichen Veränderungen in Nicaragua, wirtschaftliche Verbesserungen allgemein, könnte erreicht werden. Ebenso und in einem zweiten Abschnitt aber erst nennt sie die folgenden Ziele: Das Abschaffen von allen Hindernissen für die Frauen, um in den ökonomischen, sozialen und politischen Aufgaben am Land teilzunehmen. Abschaffung von allen diskriminierenden Gesetzen. Das heisst auch, dass Frauen also sollen integriert werden in die wirtschaftliche, in die Produktion, ins politische Leben. Integration also als ihres ersten Moment. Mit diesen Zielsetzungen fängt sich die Organisation aber gerade auch die erste Kritik ein. Kaum haben sie sich nämlich um die konkreten Anliegen und Situationen der Frauen gekümmert, sondern ihre Politik der Notwendigkeiten dem Krieg entlang beispielsweise geführt und sich dabei immer mehr auch der Quartierpolitik angenähert. Das heisst, die Frauenpolitik als solche eigentlich vernachlässigt. Beispielsweise haben sie Mütter von Soldaten betreut, nicht zum Beispiel die Ehefrauen. Es ist eine wichtige Arbeit von ihnen, aber eben, es ist nicht nur frauenpolitisch. Die Artikelverfasserinnen vom Correos, das ist eine Correos-Nummer vom Februar 1989, meinen dann auch geradezu, dass es gar keine Trennung mehr zwischen Frau- und Quartierpolitik bestanden hätte. Das hätte auch formell sich ausgedrückt in der Zusammenlegung von CDS, das heisst Quartierorganisation, und AMLAE-Büros in verschiedenen Orten. 1984 haben sich dann auch in Nicaragua erste konkrete Widerstand gegen die Art von Frauenpolitik, die eben anscheinend gar keine gewesen sei, breit gemacht. Maria Lourdes Bolaños, nachdem sie Themen wie Gewalt gegen Frauen oder Verantwortungslosigkeit der Männer gegenüber ihren Kind vermehrt in die Öffentlichkeit gebracht hat, gründet eine Frauenrechtsberatungsstelle in Managua. Das ist die Oficina Legal de Mujeres, die damals dann unter dem Patronat von der AMLAE eingerichtet worden ist. Patronat heisst eben auch, dass das nicht von der AMLAE initiiert worden ist, sondern eben sehr stark von der Maria Bolaños und anderen Frauen, die einer informellen Gruppe von Akademikerinnen angehört haben und tun, die sich teils aus eigener Erfahrung in der Arbeit mit Nicaraguanerinnen, teils in Auseinandersetzungen mit nordamerikanischen und westeuropäischen Feministinnen eigene feministische Positionen erarbeitet haben. Die Officina ist also eben von ihnen gegründet worden und erst nachträglich unter das Patronat und die Fittiche von der AMLAE gekommen. Das also als eine erste Kritik in Nicaragua gegenüber der AMLAE. 1985/86 ist dann eine weitere Kritik in dem Sinn entstanden, dass eine andere Realität gezeigt worden ist für Frauen in Nicaragua. Eine Realität, die die AMLAE als solche kaum benennt, geschweige denn sich darüber weiter Gedanken gemacht hat. Aufgrund von Zahlen und Schilderungen von verschiedenen Ärztinnen und Krankenschwestern, nämlich vom Frauenspital Berta Calderón in Managua, über die Folgen von der illegalen Abtreibungen, sind grosse Diskussionen bezüglich dem Abtreibungsverbot, das immer noch besteht in Nicaragua, entstanden. Dort, in das Spital nämlich, werden jährlich an die 4'000 Frauen mit Komplikationen aufgrund von unsachgemäss ausgeführten Abtreibungen bei sogenannten Engelmacherinnen eingewiesen. Unsachgemäße Abtreibungen bilden in diesem Spital die häufigste Todesursache von Frauen. Landesweit ist diese Todesursache die dritthäufigste bei Frauen. Um eine Abtreibung in Nicaragua zu erreichen, also eine legale Abtreibung im Spital, ist nur zu erreichen mit medizinisch-therapeutischen Gründen. Es braucht weiter die Einwilligung von 3 Ärzten insgesamt und deren vom Ehemann oder einem nahen Verwandten. Abtreibung wird sonst illegal geahndet mit 1-4 Jahren Gefängnis. Obwohl, dort muss man sagen, dass das eigentlich nicht so geführt wird. Es ist, glaube ich, bis jetzt noch keine Frau wegen illegaler Abtreibung wirklich ins Gefängnis gekommen. Die Abtreibungsdiskussion ist dann auch stark in der Öffentlichkeit geführt worden. Mittlerweile hat auch die AMLAE dort müssen nachziehen. Das heisst, die AMLAE hat vorher vertreten die Haltung, die auch die FSLN vertritt, dass nämlich die Abtreibung nicht freigegeben werden sollte, sondern die Aufklärungsarbeit verstärkt werden müsse, um ungewollte Schwangerschaften zu verhindern. Auch dort wieder das wirtschaftliche Moment, das sie anführen, dass nämlich außerdem die Lebensbedingungen für Frauen mit Kind verbessert werden sollen, damit nicht wirtschaftliche Überlegungen das Motiv für Abtreibungen bilden. Dort also ein weiterer Punkt, der AMLAE ein bisschen in die Ecke getrieben worden ist, von anderen Frauenorganisationen auch. 1987 war dann das Jahr von der neuen Verfassung. 1986 haben dazu Vernehmlassungsverfahren angefangen. Das heisst, Menschen in Nicaragua haben zu ihren Themen, die ihnen wichtig sind, Versammlungen durchgeführt, öffentliche Versammlungen, wo sie diese Themen diskutiert haben und sich überlegt haben, was von diesen Themen, was für Bedingungen müssen festgelegt werden in der neuen Verfassung, die dann eben 1987 in Kraft treten sollte. Auch dort ist wieder stark öffentlich diskutiert worden, auch die Frauenanliegen, grosse Kapitel, haben sich die genannt, sind geführt worden. Dort sind vor allem Forderungen aufgekommen zu bewusster Schwangerschaft, Sexualerziehung, Wiederaufklärung, Familienplanung, Legalisierung von der Abtreibung, also konkrete Forderung, psychische und physische Misshandlung von der Frauen, Vergewaltigung, Familie- und Scheidungsgesetz, die noch nicht bestanden haben. Das also als ein weiterer Punkt von der Diskussion. 1987, am 8. März, hat dann auch der Kommandante Bayardo Arque eine Stellungnahme von der FS Lenz zur Situation der Frau verlesen. Dort, so jubelt die Frauen im Correos, dann hat er das erste Mal anscheinend zugeben sollen, dass die sozialistische Revolution nicht automatisch Befreiung von der Frau beinhaltet. Aber die Frauen sollen gemeinsam mit Männern gegen Diskriminierung und für eine Verbesserung von der Situation der Frauen kämpfen. Damlae hat das dann als eine rückendeckige Art empfunden und hat daraus entwickelt die Parole, Männer und Frauen müssen in allem gemeinsam arbeiten. Das ist auch konkret eine Offensive oder eine Ablehnung auch gewesen, von den mittlerweile auch bereits bestehenden zum Teil Frauenhäuser in Nicaragua, wo Frauen sich informieren können, wo Frauen Kurse durchführen, wo Frauen untereinander diskutieren, wie Diskriminierung, wie Vergewaltigung, wie alle solche Frauenanliegen anzugehen. Lucy Morin, sie ist seit vielen Jahren in Lateinamerika und ist im Moment Verantwortliche vom Nationalen Programm für eine gesunde Ernährung. Bis vor kurzem war sie beim CDS. Sie sagt zu dieser Diskussion, ob nämlich Frauen ihre eigenen Räume und eigenen Diskussionen unter sich sollen führen, sagt sie. Frauen brauchen eine eigene Plattform, um stark zu werden. Erst dann dürfen sie mit Männern verhandeln. Die Schwächeren verlieren immer, wenn sie sich integrieren lassen. Darum ist die Parole gemeinsam mit allem, nämlich die eben von der Amlae, falsch. Die Situation, also die, wie sie manchmal genannt wird, die Linksüberholung von der Amlae, hat dann schließlich auch im 1988 dann dazu geführt, dass die Amlae sich strukturell und inhaltlich auch verändert hat. 1988 nämlich sind Strukturen von der Amlae verändert worden in der Hinsicht, dass Amlae jetzt nicht mehr als eine Organisation in dem Sinn soll funktionieren, sondern umgeändert auch den Namen sagt it Molae, das ist dann Bewegung von der Frauen in Nicaragua. Das heisst, also, es ist offener, es ist weiter gefasst, es beinhaltet alle Frauen, die etwas machen wollen zur Veränderung von der Situation der Frauen. Konkret heisst das bei der Amlae, dass außer den paar Führerinnen, wie sie das nennen, im Nationalen Büro, darunter die Präsidentin Lea Guido und einem reduzierten Unterstützungskomitee in jeder Region, sind alle Amlae-Funktionärinnen versetzt, größtenteils in Sozialstellen zur Unterstützung der Soldaten und denen ihren Familien. Das heisst, die Aufgabe, die die Amlae schon früher durchgeführt hat, nämlich eben die Unterstützung von Soldaten und ihren Müttern, und Familie wird jetzt losgekoppelt von dieser eigentlichen Frauenbewegung, die sich jetzt viel konkreter soll um Frauenanliegen an sich kümmern. Erste Forderungen von dieser Molae, von dieser Frauenbewegung, sind heute die Forderung nach einer Legalisierung von der Abtreibung und nach Frauenhäusern. Soweit also der wirklich kurze Abriss von den Stationen von der Frauenpolitik in Nicaragua. Jetzt wollen wir übergehen zu dem Interview mit Marjolaine und Maya. Sie beide haben mehrere Jahre in Nicaragua verbracht, haben mit Bäuerinnen und Landarbeiterinnen auf dem Land zusammengearbeitet, mit ihnen diskutiert, mit ihnen gelebt. In dem Interview soll es auch irgendwie die Fragestellung drin sein, was heisst denn das, wenn wir voraussetzen, dass sich die wirtschaftliche Situation muss verändern, damit die Frauen, also die Situation der Frauen sich kann verändern. Wie plastisch ist das sichtbar in der Situation von Landarbeiterinnen? Einerseits, andererseits die Voraussetzung, die Tamlai ebenfalls aufstellt, nämlich Integration der Frauen im Produktionsbereich. Was heisst das für die Frauen? Wie sind sie dran nachher? Und wie wird dann aber auch, wenn sie dann in der Produktion sind, ihre Situation in dieser Produktion dann eben mit Männern, mit ihrer Familie, mit den Kindern, wie kann das funktionieren, ohne, sagen wir mal, die Diskussion über die Problematiken oder eben mit dieser Situation, dass die Problematiken dann diskutiert werden. Das also ein Blick, eine Art in die Realität, in die Situation von diesen Frauen mit dem Hintergrund, den wir vorher und jetzt diskutiert haben. Das Ganze soll weitergeführt werden, dann in einer nächsten Diskussion, wo wir dann auch von dem Interview und der Beschreibung von vorher.
Also als erstes jetzt mal zu der UP, also der staatlichen Produktionseinheiten, heisst das übersetzt genau. Das sind die staatlichen Plantagen, die zum grössten Teil auch aus früheren Somoza-Besitz bestehen, also direkt verstaatlicht worden sind im 79. Wie ist die Situation der Frauen? Also wo haben sie real Zugang? Wo sind sie einfach Arbeiterinnen im üblichen Sinn, die einen Lohn bekommen? Und wo können sie dort ihr eigenes Zeug bewirtschaften, eigene Verantwortung übernehmen?
Also auf der staatlichen Kaffeeplantage ist es so, dass die meisten Frauen in der Kaffeeproduktion mitarbeiten und somit zum Landproletariat gehören. Dann ist es andererseits so, dass der Familie vom Staat aus ein Stück Land zuteilt wird. Jeder Familie kommt ein Stück rüber und die können sie bebauen. Und die anbauen, bauen darauf Mais an und ein bisschen Bohnen. Wobei der Anbau meistens von den Männern der Familie übernommen wird. Wenn eine Frau allein ist mit Kind, ist sie überfordert oder in vielen Fällen überfordert und kann das, schafft es nicht, ein Stück Land überhaupt selber anzubauen. Was an Eigenproduktion noch möglich ist, dass viele Familien oder vor allem Frauen dann Hühner züchten und zum Teil noch so oder zwei Säue haben und dann die auch wieder weiterverkaufen und so, dass ein Stück Eigenproduktion ist, wo die Frauen zum grossen Teil übernehmen.
Also manchmal brauchen sie den Boden auch noch, also kommt auch immer darauf an, wie sie an Saatgut herkommen für Gemüse, was aber eigentlich eher selten ist. Also weil gerade in diesen Produktionen wie Kaffee, was auch sehr wenig Kakao in letzter Zeit ist, also aufgekommen, ist ja so, dass einfach die Leute überhaupt keine Ahnung mehr haben, was sie denn überhaupt mit dem Gemüse das sollen machen, also nicht mehr gewöhnt sind, das zu essen. Absolut keine Ahnung mehr haben, wie man Früchte verwerten könnte, weil es noch sehr viel von diesen Fruchtbäumen. Also Avocados werden viel gegessen. Aber so Grapefruit, Orangen, das bleibt viel am Boden liegen, verfault, weil die Frauen gewöhnt sind, das immer mit Zucker zu verarbeiten. Das haben sie auch immer gesehen von ihrem Vorgesetzten früher, dass da viel weißer Zucker dazu muss. Und das ist halt nach wie vor Mangelware. Also das ist in den letzten Jahren wieder mehr Mangelware geworden. Und dann ist es einfach als Fresco, als Frischgetränk gemacht worden. Aber so roh essen, wie wir das kennen, das hat überhaupt nicht stattgefunden. Also was vielleicht noch zu sagen ist, nebst dem Gemüse, gut, Gemüse muss man vielleicht noch umschreiben, das sind Ayote, das ist so eine Art wie Zucchetti. Das haben sie noch etwas gekannt. Aber Tomaten, Zwiebeln, dort hatte einfach gar kein Saatgut rum. Und Bohnen, das war auch noch so der Bereich der Frauen. Also die Hülsenfrüchtebohnen, nicht die grünen, wie wir die hier kennen, die sehr wichtig war, also einfach Vollwertnahrung zum Mais her und zum Reis, die vor UP zur Verfügung gestellt wurde. Aber einfach an die gelangt ist, die geschafft haben auf der Plantage. Und das sind meistens Männer und nicht Frauen in diesem Sinn. Und etwas Wichtiges, was man dort muss sehen muss, ist, dass in diesen UPs durch die jahrzehntelange, ja schon jahrhundertelange Unterdrückung einfach sehr, sehr wenig Energie und Wissen mehr da ist von den Leuten, die dort leben.
Also ich finde auch noch wichtig zu sagen, dass die Häuser, wo sie drin wohnen, ja nicht ihnen selber gehören, sondern sie können die so lange bewohnen, wie sie in dieser Plantage ihre Arbeitskraft auch verkaufen, dem Staat verkaufen. Das heisst, dass sie sind zum Teil auch entwurzelt, ziehen umeinander, ziehen sehr schnell von einer Plantage weg, leben zwei Jahre in einer anderen und wiederum. Und das ist auch noch ein Grund, dass überhaupt nichts aufgebaut wird, Anbau oder Garten etc. Und auch noch das wegen der Zitrusfrucht kommt dazu, dass zum Teil Vorurteile gegen die Früchte bestehen, dass die gar nicht gut sind und schädlich sind und dass das schlecht ist, die so rot zu essen und ungesund. Und dass es sehr schwierig ist, die Vorurteile zu brechen.
Also du hast ja gesagt, dass eben zum Beispiel, wenn eine Frau also allein schaut für die ganze Familie, wenn kein Mann ist, der den Garten kann produzieren, also im Garten produzieren auf dem Land, wo sie überkommt, dass eine Frau dann überfordert ist. Jetzt allgemein irgendwie klar ist, dass Nicaragua immer mehr Devise braucht und in diesen Plantagen eben das produziert wird, also zum Beispiel Kaffee, wo Devise bringt. Jetzt wird der Druck immer stärker, dass eben immer mehr produziert werden muss und durch das dann eben immer weniger, also die Frauen vor allem dann noch immer weniger, obwohl sie eh schon überfordert sind, können für ein bisschen ausgeglichene Nahrung schauen, also mit ihrem Garten, eben mit dem Gemüse oder nur schon mit ein bisschen mehr Bohnen oder so, als sie, also per Ration, die sie zuteil bekommen, haben.
Also ich kann einfach von meiner Erfahrung reden, von dem Jahr, wo ich da war. Das war im 1987. Und dort war klar, dass der Druck, die Produktion zu steigern, da ist, dass zum Teil Arbeitskräfte gefehlt haben, dass in dem Zuge die Frauen massiv aufgefordert worden sind, an der Produktion noch mehr teilzunehmen. Viele Männer sind wieder in den Krieg mobilisiert worden und sind überhaupt nicht mehr rum gewesen. Dann ist auch den Frauen irgendwie vorgeschlagen worden, sie sollen mehr an den Alphabetisierungskursen Stunden teilnehmen. Sie sollen sich an den Wachen beteiligen, zur Nacht, auch aus dem Grund, dass zu wenig Männer rum waren. Sie sollen ihre Kinder in Sier bringen.